Wem nach der Musik von Helmut Lachenmann zum Weglaufen zumute ist, für den gibt es jetzt ein Rennen mit dem Teufel. Okay, das ist ein etwas erzwungener Übergang, aber aus mir absolut unerfindlichen Gründen bekomme ich den Song seit Wochen nicht mehr aus dem Kopf. Das war Gunk, Race with the Devil. Ich weiß nicht, was die Gurvitz-Brüder heute machen. Eddie und Paul Gurvitz waren Gründer und Kern der Band Gunn, deren Track Race with the Devil das Debütalbum der Band eröffnete. Nach dem zweiten Album Gunside löste sich die Band auf. Die beiden Brüder gründeten die Hardrock-Formation Three Man Army, die nach dem Beitritt von Ginger Baker zur Baker-Gurvitz-Army wurde. Nach drei Alben war auch damit Schluss. Die Brüder veröffentlichten einige Soloalben und arbeiteten mit Toto, Buddy Miles, Eddie Money und vielen anderen in USA und England. Nach der Flucht vor dem Teufel jetzt etwas völlig anderes. Demnächst ist der erste Advent und so mancher zündet da gern ein Lichtlein an.
You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. China, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
deine erste Stelle nach deiner Ausbildung war ja tatsächlich dann in einer Klinik, und zwar in einer Tagesklinik. Ne? Und vielleicht kannst du noch mal so ein bisschen erzählen, welche das war und was dich da, was du da erwartet hast. Aber auch vielleicht so den Aspekt nachher, du kamst ja dann in ein Team rein mit vielen anderen Berufsgruppen, ganz wichtigen anderen Berufsgruppen. Ne? Und da so dieses Spektrum würde ich mal gerne aufmachen. Ja. Was war das für eine Tagesklinik? Ja.
Also das war die Tagesklinik in Siegburg. Ich habe während meiner Ausbildung ein dreimonatiges Praktikum dort absolviert. Und ich wusste, da will ich hin.
Wann war das ungefähr?
Januar 84 habe ich da angefangen. Mhm. Genau. Und das war die erste sozialpsychiatrische Tagesklinik in der Bundesrepublik, die nicht Teil eines psychiatrischen Krankenhauses war. Also die war völlig unabhängig. Mhm. War mitten in Siegburg hinterm Kaufhof. In so über einer Diskothek war dies angesiedelt und die hatte 30 Plätze, so wie heute auch Tageskliniken haben, 30 Plätze für Patienten. Es gab zwei Ärzte, zwei Ergotherapeutinnen, drei Krankenpflegeleute, eine Musiktherapeutin, eine Bewegungstherapeutin, eine Sozialarbeiterin, eine Psychologin damals noch. Und dann Verwaltungsangestellte, Honorarkräfte für Sport. Das war Tagesklinik Siegburg. Und die Behandlung war halt eben überwiegend Gruppenveranstaltung.
Ja.
So. Und das war auch das, glaube ich, was eigentlich auch so gewirkt hat. Ne? Diese Gruppensettings. So. Die wurden es gab so verschiedene Gruppen, die wurden eingeteilt nach Diagnosen. Da gab es Gesprächsgruppen mit den Ärzten und ich glaube, es war damals so immer ein Arzt und eine Krankenpflegekraft. Die haben dann zusammen diese Gesprächsgruppen gemacht. Die waren glaube ich, dreimal die Woche. Dann gab es Milieutherapiegruppen, Außenaktivität und im ergotherapeutischen Angebot gab es halt freies Werken, aber auch Gruppen mit festgelegten Materialien, damit Leute auch sich mal an was anderes herantrauen. Mhm. Ne? Jemanden so ein bisschen hinschieben zu Dingen, die er nicht so mag. So deuen, ja genau. Ja. Genau. Es gab Maltherapie, später dann auch Kunsttherapie. Ja, und ausdruckszentriertes Gestalten, also mit der Teilnehmer, wo die miteinander zu festgelegten psychologischen Themen oder psychischen Themen sich ausgedrückt haben und miteinander gearbeitet haben. Also ja, später gab es noch Konzentrationstraining, Wahrnehmungstraining, spielerische Angebote, also so ein Rundumschlag und natürlich auch Einzelgespräche. Ja.
Und war es denn dann so, dass es sich gelohnt hat, dass du gewartet hast, da anzufangen?
Ja,
war das so das, wie du arbeiten wolltest?
Auf jeden Fall, ja. Da, so wollte ich arbeiten.
Mhm. Und die anderen Berufsgruppen, ich meine, wir brauchen nicht darum rumzureden, dass in der Klinik, egal ob Tages- oder Nicht-Tagesklinik, immer auch Mediziner sind, die auch oftmals davon überzeugt sind, dass ihr Teil, den sie dazu beitragen, der allerwichtigste ist. Ich denke mal, ihr hört auch überhaupt kein Arzt oder Ärztin zu, da kann man das ruhig sagen. Ne? Aber es ist ja so, dass die anderen
Berufe. Natürlich. Also ich habe da so eine Anekdote im Kopf. Also das war schon ein bisschen später. Da saßen wir mittags, gab es immer eine Mittagskonferenz, das ganze Team zusammen, inklusive Sekretärin, saßen wir zu 15 Leuten und es gab zwei Chefärzte, also so eine Doppelspitze, die haben sich auch nachher dann abgewechselt. Und von denen war noch keiner da. Und es gab einen jüngeren Arzt, der machte die Tür auf, sah, dass wir alle da saßen, nur die Ärzte nicht, sagt, ach, ist ja keiner da. Tür wieder zu, weg war er. das ist so ein Bild dafür. Ist ja keiner da.
Oh, oh. So, ja. Aber das, und trotzdem musste man ja, oder wollte man ja auch zusammenarbeiten, das Team. Ich meine, nur das, was alle im Team machen, hat am Ende eine Wirkung.
Gute
Wirkung.
Genau. Ja.
Und kannst du dich denn dann noch erinnern, wie waren denn so die Sitzungen? Oder ich meine, ich habe ja auch viele solcher Sitzungen natürlich im Kopf. Aber weiß auch, dass es viele Auseinandersetzungen gab über Vorgehensweisen einzelner Klienten oder Behandlungsverläufe oder so.
Wie neu war das Berufsbild damals? Doch. Also das war nicht mehr ganz so neu, aber es war schon relativ neu, dass es eigentlich selbstverständlich war. Es ist ein fester Bestandteil der therapeutischen Behandlung.
Ah, ja, okay.
Und da musste ich überhaupt nicht irgendwie kämpfen oder mich durchsetzen oder so. Ne?
Mhm. Also das war konzeptionell so gewollt.
Genau. Ja,
so. Das ist dann schon mal die halbe Miete.
Ne? Ja. Es gab aber natürlich eine Distanz zwischen den Ärzten, die waren Analytiker beide, zum Rest des Teams und zu den Patienten natürlich auch. Also dieses Analytische, das machte sich auch irgendwie daran fest, dass trotzdem auch immer wieder so eine Distanz da war. Heutzutage geht man ja eher viel mehr auf Augenhöhe zu den Leuten, die eben da Hilfe oder Behandlung haben wollen. Und
aber bei den Psychoanalytikern, glaube ich, ist das immer noch.
Ja.
Ich meine, gehört das zum Handwerk sozusagen.
Ja, da gehört das dazu, die Distanz.
Ja.
Ne? Also, wobei, wenn du dir da neuere Literatur dann reintust, also die Analytiker sind alle Kriegskinder, die sind alle in den 40er Jahren geboren und da gibt es mittlerweile auch Bücher, die selber geschrieben haben, wo die dann ihr Berufsbild in Bezug zu ihrer Lebensgeschichte setzen.
Oh, ja.
Sehr interessant. Ich hatte auch den Vorteil, dass ich halt die Nachfolgerin einer Ergotherapeutin war. Die ist dann dort ausgestiegen und hat sich, glaube ich, selbstständig gemacht. Mhm. Und das war so eine Powerfrau. Ne? Die hat schon richtig viel Vorleistung gebracht. Ich habe dann mit ihrer Kollegin, die geblieben ist, mit der habe ich mich gut verstanden. Und wir haben dann einfach auch, wenn wir was für richtig fanden, haben wir einfach auch gekämpft. So. Aber ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern, dass es so ganz harte Auseinandersetzungen waren. Ja. Das nicht.
Aber ich habe ja immer geschätzt, obwohl ich ja auch aus dieser Pflege, aus dem Pflegeberuf komme, und das ist ja auch, wir waren ja immer sehr nah dran an den Menschen, um die es ja auch ging und geht. Aber ich habe immer sehr geschätzt, dass man in so Besprechungen, heute würde ich das auch völlig anders machen, da würde ich nämlich auch, dass die Klienten dabei sind.
Ja, genau.
Bei solchen Riesenrunden, die wir da hatten, weil davon würden die viel von profitieren.
Ja,
ne? Oder wir haben selbst den Aspekt in den letzten Jahren meiner beruflichen Zeit auch mit jemandem, wenn man sagte, wir wollen mal in der Supervision über jemanden reden, der ist so schwierig für alle, den mit reinzunehmen in die Supervision.
Ja, genau,
ne? Da müssen alle auch direkt ganz anders reden.
Da muss man sich irgendwie schon
auch einen respektvollen Umgang. Und das war damals nicht, aber ich habe immer bei diesen Besprechungen geschätzt, dass wenn man gar nicht mehr weiter wusste, dann wurde dann immer die Ergotherapeutin gefragt, wie ist der denn bei euch?
Ja, genau.
So,
stimmt,
ne?
Das
fand ich immer sehr spannend, die Antwort noch eine andere Seite von dem Menschen oftmals zeigt.
Ne? Ja, das ist nämlich die Seite, wo derjenige in Handlung kommt. Wo er was macht. Und wenn so zum Beispiel mit Pappmaché irgendwelche Köpfe gemacht werden sollten, die haben oft ein Selbstporträt gemacht. So. Oder sie sollten irgendwelche Gesichter malen. Das waren dann oft Selbstporträts, also sowohl gemalt als auch gestaltet. Das fand ich immer total interessant, wie das psychische So-Sein desjenigen sich im Material abgebildet hat. Und wie sich das dort dann vielleicht auch verändern konnte.
Und überhaupt erstmal wahrgenommen.
Ich
finde, deswegen fand ich das immer total spannend. Diese Ebene dann noch mit reinzukommen.
Ja, auf jeden Fall. Es gibt ein Buch von einem Ergotherapeuten geschrieben, da ging es um Objektbeziehung. Und zwar nicht Objektbeziehung im analytischen Sinne. Da ist ja das Objekt dann halt dieses psychische Objekt, sondern es ging um Beziehungen zu dem, was ich gerade hergestellt habe. Zu meinem Korb, zu meiner Speckstein-Gestaltung, die ich da gemacht habe, zu meinem Handschmeichler oder meinem Pullover, den ich gestrickt habe oder wie auch immer. Ne? Aber ich fand das immer sehr aufschlussreich und habe auch viel mit den Leuten darüber gesprochen, was das mit ihnen zu tun hat, wie sie da gestalten und machen und tun.
Das bringt mich schon direkt zu der Frage auch, wir haben ja mit unserem Berufsbild in der Psychiatrie, ich weiß nicht, wie es heute ist, möglicherweise auch immer noch zu kämpfen damit, dass man so eine negative Rolle hat. Ne? Also, in den Anfangszeiten waren wir da die Wärter, ne? So wurden wir auch benannt von Patienten.
Ja.
also das werfe ich denen überhaupt nicht vor, aber das war einfach so die Realität. Ja, ne? Und wir haben es ja da immer ganz anders verstanden. Mhm. Wir wollten es ja nicht nur als Aufpasser sehen, aber das war hat dann ja auch oft einen selbst getroffen. Wie war das denn bei euch? Gab es da auch so eine bestimmte Art von Wahrnehmung?
Ja.
Was ich, da kommen die wieder und wollen mit mich beschäftigen?
Die wollen mich beschäftigen. Nicht. Die wollen was von mir, was ich nicht will. Ne?
Ja,
so,
ja.
Irgendwie so. Aha. Also am eindrucksvollsten war das, als ich dann schon im SPZ gearbeitet habe, als ich zum Psychoseforum eingeladen wurde. Dann ging es halt um Ergotherapie. Ne? Boah, und da habe ich hinterher gedacht, boah, was hast du für einen Scheißberuf? Irgendwie so. Also habe ich total abgewertet gefühlt.
Ja.
Die Patienten, die Klienten haben sich, glaube ich, sehr oft, wie soll man sagen, so gedrängt gefühlt, ne? Gedrückt, gedrängt zu irgendwas, was sie eigentlich nicht wollten. Ne? Weil das auch damals noch nicht, es war so, eigentlich im Grunde, die Krankheit muss irgendwie überwunden werden. Die Krankheit muss sich entwickeln, muss weg und also das war, also auch wenn ich das Gefühl, eigentlich dachte, ich gehe respektvoll mit den Leuten um, ich musste irgendwie immer drücken, ziehen, schieben in eine bestimmte Richtung und das haben die natürlich mitgekriegt. Ne? Mhm. So, das war, also sie wollten keine dies oder das oder jenes machen. Ne? Also nicht alle, aber jetzt in diesem Psychoseforum war das wirklich besonders eindrucksvoll. Mhm. Das ist natürlich im Alltag schon auch gewesen, aber nicht nur. Also es gab Leute, die einfach auch eben gerne kreativ gearbeitet haben, wo dann auch so eine Wellenlänge entstand und wo die dann eben Spaß an der Sache bekommen.
Ja, ja. War das denn so dann auch im Team klar? Hör mal, jetzt guck mal, wie es in der Ergotherapie, ob ihr da nicht in die und die Richtung geht. Gab es da so Aufträge oder wäre das zu weit
gute Frage. Gegriffen? Also jedenfalls kein Auftrag, der so ausgesprochen war, sondern eher, es sollte ja um die Entwicklung desjenigen gehen und das war so unausgesprochen, der muss sich gegen seine Erkrankung stemmen.
Ja,
der
muss
irgendwie, und ich muss dabei helfen, dass der sich dagegen stemmt.
Ja.
So. Und das war, ich meine, damals war es ja auch so, dass eben, dass so die Entwicklung kam, dass Erkrankungen nicht mehr nur dieses medizinisch-biologische, diesen Hintergrund hatten, ne, sondern dass das eben auch ganz viel gesellschaftlich oder soziologisch und in diesem Spannungsfeld hat sich dann natürlich auch die Ergotherapie bewegt. Ne,
Aber das heißt, das, was du da in dem Psychoseforum wahrgenommen hast, war gar nicht so unbedingt, was im Alltag dir widerfahren war, dass du da so als Dränglerin erlebt wurdest. Dann ja auch eher positiv.
Genau, also ich habe schon auch viel Wertschätzung erfahren.
Ja,
wo wir wirklich viel Spaß gehabt haben, also meine Kollegin damals und mich und ich, wir haben also so Gruppenveranstaltungen gemacht, mit sehr spielerisch. Wir haben dann so Aktivitäten angeboten zu Wahrnehmung, also sehen, hören, riechen, schmecken, tasten und haben so Spiele gemacht.
Mhm.
Und das hat den, also die Leute, die mitgemacht haben, da wurde niemand gezwungen, wenn jemand keinen Bock hatte, der ging dann eben einfach. Und wir haben das auch zugelassen. Wir haben dann nicht gesagt, so, sie müssen aber dabei bleiben oder so. Und das war dann sehr spielerisch. Da haben wir immer alle Spaß gehabt. Das war irgendwie schön.
Mhm.
Und das war, also, das war so für mich auch so ein, nochmal so ein anderer Zugang, als jemanden dann so dahin zu bringen, er muss jetzt mit Speckstein arbeiten oder so. Ne?
Ja. Aber ihr hattet ja schon auch die Erfahrung dann, oder du auch, dass es bestimmte Materialien oder Techniken gibt oder Stoffe gibt, die vielleicht gut tun könnten in so einer Situation.
Genau,
ich meine, das ist ja auch eine Erfahrung, die man in den Berufsgruppen ja auch macht
und
die man
ja auch auf jeden Fall auf jeden
nutzen
Fall.
Kann oder nutzen sollte. Ne?
Ja. Wobei ich am Ende der Zeit, wo ich da gearbeitet habe, dann eher so das Gefühl hatte, es ist eigentlich doch eher die Beziehung, die die Patienten zu den Mitarbeitern, egal wer, ob es nun die Ergotherapie oder Krankenpflegeleute war, die Beziehung wirkt und nicht unbedingt das, was man dann macht.
Mir ist jetzt nochmal aufgefallen, ich habe so den ganzen Teil ausgelassen, wo wir uns eigentlich dann wieder begegnet sind. Wie lange hast du in der Klinik gearbeitet?
Bis 93.
Also ja, dann. Auch so fast zehn
Jahre. Ja, fast neun Jahre, genau.
Und bist ja dann gewechselt in so ein sozialpsychiatrisches Zentrum, die es in Köln und im Rheinland immer noch gibt, aber Da war es eins der ersten, das erste in Köln überhaupt, wo du hingewechselt bist. Genau. Und ich kenne das von mir noch. Ja. Ich bin ja aus der Tagesklinik dahin gewechselt. Ja, genau. Und das war was wie so ein Kulturschock irgendwie. Ne? Ja. So, man war viel mehr in der Verantwortung, was der Umgang mit Klienten anging. Ne? Aber wie war das? Du bist dann eben in so ein Zentrum gewechselt. Das ist ja erstmal eine außerklinische Einrichtung.
Genau, ja.
Und hast du das auch sehr bewusst gemacht damals?
Ja.
Ich gehe mal weg von der Klinik und.
Ja, also das war die eine Kollegin, die Anne, hat gefragt. Ja. Die ist nach Köln gegangen, halt zur Kontakt- und Beratungsstelle und hat dann irgendwie gefragt, willst du nicht mitkommen? Ich meine, ich habe damals mein zweites Kind bekommen und wollte nicht mehr ganztags arbeiten. Also diese Arbeit war schon immer sehr anstrengend, auch also psychisch sehr anstrengend. Ja. Ich wollte Teilzeit arbeiten. So, und der Chef hat gesagt, nö, geht nicht. Ich wusste, ich muss aber kürzer treten. Mhm. Ich kann das nicht mehr, Familie und und Kind und so viel arbeiten. Ich musste aber weiterarbeiten, das war immer wichtig. Das war nachher schon bedrängend auch für mich, dass ich wusste, ich muss die Klienten immer irgendwie in Richtung Gesundheit schieben. Und habe das als sehr entlastend erlebt, dass sie im psychiatrischen Zentrum so sein durften, wie sie waren. Und man nicht mehr schieben musste und es auch doch auch individueller sein konnte. Also das freie Werken oder wie wir damals die Ergotherapie in der Tagesstätte angeboten haben, das war irgendwie noch eine ganze Ecke individueller als in der Tagesklinik. Fand ich irgendwie sehr, sehr angenehm.
Das ist interessant.
Eine Entlastung.
Ne? Da ist natürlich immer dieser Druck.
Genau.
Dass die Kassenfinanzierung hängt tausend andere Gründe gibt, warum man gut dastehen will als Klinik, wenn man viele Leute wieder geheilt entlässt, was natürlich
illusorisch ist. Empowerment und Recovery gab es damals noch nicht. Es war nicht so nach Berufsgruppen sortiert. Ja. Also wir waren alle sozialpsychiatrische Fachkräfte.
Genau. So. Ja. Und das hat so ein bisschen den Druck einerseits dann rausgenommen. Trotzdem genug Diskussion im Team.
Na klar. Um Haltungen und
um
so.
Haltungen, wie viele Jahre hast du denn da gearbeitet?
Ja, jetzt 27 Jahre. Ja. Dann bis 2023. Ja, schon.
Auch wieder eine
lange Zeit. Eine lange Zeit.
Ja. Oh Gott. Wir haben ja schon so ein bisschen gestreift, dieses Thema, dass die Ausbildung sich sehr verändert hat. Aber trotzdem kannst du nochmal sagen, wir haben eben auch schon mal diese Arbeitsassistenz gestreift. Ja. Hast du da überhaupt noch einen Einblick, Überblick? Oder?
Ja, den habe ich mir verschafft. Also ein bisschen wusste ich auch noch, ja. Also die Ausbildung hat sich wirklich sehr verändert, ja. Seit 2009 kann man Ergotherapie studieren, nach dem Abschluss der Berufsfachschule. Also und einen Bachelorabschluss machen. Und inzwischen, das weiß ich aber nicht genau, ohne dass man diese Berufsfachschulausbildung macht. Weiß ich aber nicht genau. Also in Holland war das schon sehr früh, dass man da studieren konnte. Ne? Und nachdem die Ergotherapie so auf Fachhochschulniveau gehoben haben, sind im Unterricht auch viele Handwerksstunden einfach weggefallen. Also ich glaube, die haben 500 oder 800 Stunden gekürzt. Ich habe ja eine Zeit lang auch während dem Erziehungsurlaub habe ich ja in Leverkusen an der Ergotherapieschule gearbeitet. Da habe ich halt Geschichte. Ich habe Weben, glaube ich, angeboten und Geschichte der Psychiatrie irgendwie so unterrichtet. Ne? Und da war dann irgendwann der Punkt, wo man eben studieren konnte. Und in der Zeit haben die dann ganz viel Handwerk gekürzt. Was man in der Psychiatrie ja eigentlich braucht, weil das so das Tätigsein über diese Handwerk oder über diese kreativen Arbeiten so eigentlich so stattfindet. Ne?
Ja, ich befürchte, dass da auch dann wieder, dass dann doch wieder viel mehr über Sprache.
Ja, genau. Das ist auch so. Das ist auch so. Also es sind Stunden von Psychologie, Soziologie, Pädagogik. Die sind aufgesetzt worden, Handwerk ist runtergesetzt worden. Also das, die Ausbildung hat sich vom handwerklichen, praktischen Tun zu mehr Psychologie und mehr Theorie halt hinbewegt. Ne? Und ob das gut oder weniger gut ist, weiß ich jetzt, ist schwierig einzuordnen. Ne? Also gerade wenn du mit, wenn man mit Psychiatrieerfahrenen arbeitet, ist natürlich auch Training von Grundarbeitsfähigkeiten und Konzentration wichtig, ne? Aber auch das Kreative und diese spielerischen Sachen, wieder Lebensfreude zu kriegen, das kann man nicht nur durch Konzentrationstraining am Computer hinkriegen.
Ja, man hat auch viel, ist ja so ein bisschen um so, so Fertigkeiten geraubt.
Ne? Ja, genau.
Also was man sozusagen im Köcher dann noch
hat. Ja, genau.
Anderen Techniken oder sonstigen.
Ja. Also es ist die Fähigkeiten der jungen Ergotherapeuten, die sind also wahrscheinlich nicht, also in der Richtung, die sind wahrscheinlich eher theoretisch. Ne? Ja, die machen dann mit den Klienten Journaling und Reflexion. Aber wenn jemand eine chronische psychische Erkrankung hat und damit 10 Jahre lebt oder noch länger damit lebt, was willst du jeden Tag dann reflektieren? Wie kann man sich verändern? Ne? Also das ist so ein bisschen meine Nachfolgerin im SPZ in der Tagesstätte. Die ist, die kommt aus Holland und ist halt da auch ausgebildet. Und die macht dann mit den Journaling und Hygge und so, so Sachen, wo es dann eher so um Bedürfnisse wahrnehmen geht und nicht um dann nachher auch praktisches Tun, also nicht so sehr. Ne?
Ja. Das ist so. Hygge?
Hygge ist, wir machen es uns gemütlich.
Ach so,
das diese kommt, glaube ich, Hygge. Eigentlich aus dem Schwedischen.
Ja, ja, genau.
So.
Ja,
also
ja.
Sich Entspannungssachen. Ah. Ne? Ich habe ja nachher, habe ich in der Tagesstätte, habe ich ja Qigong angeboten. Ja. Ich habe Entspannungstechniken angeboten und das ist, heißt heutzutage Hygge.
Ah,
so.
Okay.
Also ich weiß nicht, wie es in anderen Berufsfeldern ist, also Neurologie oder Orthopädie, das ist natürlich nochmal, das ist eigentlich nochmal ganz anders. Aber in der Psychiatrie ist es so, dass Leute, die auch so ein bisschen, wie soll man sagen, die ihre Erfahrungen mit dem praktischen Tun irgendwie abgleichen können, die sagen, ja, wir brauchen eigentlich mehr Handwerk. So. Und die jungen Ergotherapeuten müssen sich das alles selber aneignen. Ja. Die schauen dann ins Netz, schmeißen unsere alten Bücher weg und holen sich im Netz Anleitungen, die aus den alten Büchern heraus kopiert sind.
Aber das heißt, diese Schule in Düren, aber auch andere ähnliche, die gibt es eigentlich in der Form nicht mehr.
Ich weiß nicht genau. Stimmt, das habe ich nicht nachgeguckt.
Weiß nicht ganz genau, aber wird nochmal nach.
Ja.
Du hast ein bisschen angedeutet schon, du hast ja selber dich dann auch in vielerlei Richtung oder in eine bestimmte Richtung auch weiterqualifiziert.
Ja, genau,
ne? Würdest du noch mal sagen, was das war oder ist?
Damals, da weiß ich nicht, ob ich noch in der Ausbildung war oder schon in der Tagesklinik, habe ich so eine Fortbildung zur Maltherapie gemacht bei Elisabeth Thomalin. Und das war schon sehr interessant. Im Grunde war es Kunsttherapie, ne, wie man sich ausdrückt mit Farben und das Ganze psychisch irgendwie einzuordnen. Ich habe mich dann gegen eine Kunsttherapie-Ausbildung entschieden.
Haben viele gemacht, ne?
Ja, genau. Ich habe dann Konzentrationstraining, also so eine Fachtherapeutin für kognitives Training gemacht in Stuttgart. Da habe ich so ein Zertifikat bekommen und das fand ich sehr interessant. Da ging es halt viel auch um geriatrische Patienten, aber konnte man mit Leuten mit psychischen Erkrankungen genauso gut anwenden. Und dann habe ich angefangen, Qigong zu lernen und habe das eben auch nachher, als ich soweit war, mit den Patienten, mit den Klienten angeboten. Und das fanden die total klasse. Ne? Also in dem Ausbildungsgang, den ich da hatte, da wurde immer gesagt, also Qigong und psychiatrische Erkrankungen, da muss man vorsichtig sein, die werden irgendwie ja, das kann psychische Erkrankungen noch weiter triggern und so. Aber meine Erfahrung war, das kommt immer darauf an, wie man das anbietet und wie man sich auf so eine Gruppe einstellt und wie man mit der Erfahrung mit den Leuten dann spricht und ja.
Das hast du ja im sozialpsychiatrischen Zentrum
genau,
gemacht.
Genau, das habe ich dann lange angeboten. Genau. Und das fanden die auch immer. Also die, die es mochten, sind gerne gekommen. Auch es war oft sehr früh morgens, dann irgendwie schon um, weiß nicht, 9:30 vor dem anderen Programm. Aber das habe ich richtig lange angeboten.
Also, und du machst es auch heute noch?
Ich mache das heute noch. Also die Leute, die zu mir kommen nach Siegburg, kommen oft über die Krankenkasse. Aha. Sie haben die meisten, also ich wüsste jetzt keinen, der keinen Burnout gehabt hat. Die haben alle irgendwie mit Arbeit, also zu hohe Arbeitsbelastung, Schwierigkeiten gekriegt, haben natürlich auch körperliche Handicaps, sind jetzt auch Leute, die, ich glaube, die meisten arbeiten noch, ja.
So. Aber du machst das jetzt so freiberuflich?
Genau, ich mache das freiberuflich, ja. Interessant. Ich mache 3 Kurse im Jahr. Ich könnte wahrscheinlich mehr machen, weil jetzt so während Corona war es so eine ziemliche Delle drin, aber jetzt kommen wieder mehr Anfragen. Und ich mache das im Grunde so, wie ich es im SPZ auch gemacht habe. Sehr individuell. Ich gucke, dass es den Leuten gut geht. Ich habe einen sehr schönen Raum da in der Tanzfabrik. Das ist schön. Das macht Spaß. Ja,
interessant, genau. Wo die Wege so hinführen.
Ja, genau.
Vom Beat-Unterricht.
Genau. Und vom Tätigsein und Tun ins eben Nicht-Tun. Also wobei das beim Qigong ist einfach so, man bewegt sich nach einem bestimmten Muster, man hat bestimmte Übungen und die sehr standardisiert sind und kann sich dabei entspannen. Also in diesem Spannungsfeld etwas tun und sich dabei entspannen, also malen, sich beim Malen entspannen oder bei den Qigong-Übungen sich zu entspannen, das ist irgendwie meins. Also immer so wie soll man sagen, Ebenen im Grunde genommen. Entspannung und Fokussierung oder Konzentration auf was. Das ist irgendwie so meins. Genau. Ich habe natürlich dann im SPZ auch noch andere Sachen angeboten. Also progressive Muskelentspannung, ein bisschen autogenes Training. Als ich nicht mehr selber so viel Qigong geübt habe, habe ich dann Mindful-Based Stress Reduction mir selber als Bildungsurlaub verordnet und das mache ich heute noch, also auch für mich selber. So, das ist, finde ich, auch sehr angenehm. Das ist auch eine gute Möglichkeit zu entspannen und da beziehungsweise einfach wahrzunehmen, ja, wie sitze ich denn jetzt hier, was brauche ich denn? Das ist im Grunde nochmal so ein anderer Zweig der Ergotherapie. Also ich finde, das ist für mich so, passt das einfach zusammen.
Gibt es was aus heutiger Sicht, wo du sagst, also wenn ich darauf gucke, da denke ich, das muss sich unbedingt verändern oder ist aus deiner Sicht so die Psychiatrie, wohin hat die sich getrieben oder treiben lassen oder gibt's was?
Ja, die braucht mehr Geld. Diese Sparzwänge, also vor allen Dingen in der ambulanten psychiatrischen Versorgung, die sind einfach nicht gut, zumal die psychischen Erkrankungen ja zunehmen. Die Depressionen nehmen zu. Ja, ne? Klar. Also diese Statistiken, das ist schon heftig. Das müsste irgendwie anders laufen. Also wenn Home Treatment angeboten wird, das müssten vielleicht alle Kliniken anbieten, so wenn jemand das möchte. Die psychiatrieerfahrenen Schulungen müssten staatlich anerkannt werden, die müssten anständiges Geld dafür kriegen. So, also ich weiß auch nicht zum Beispiel, ob es genügend Personal für die Versorgung für Arbeit mit Geflüchteten, mit traumatisierten Menschen. Ich glaube auch nicht. Und die psychiatrische Versorgung ist von der Finanzierung her ja auch sehr zersplittert. Das ist wahrscheinlich immer noch so. Müsste so kombiniert werden, dass man da wirklich auch Synergieeffekte da, ich weiß nicht, das war ja damals, als wir da gearbeitet haben, immer, auch in den letzten Jahren immer so, dass die einfach nicht genug Geld haben jetzt für betreutes Wohnen zum Beispiel. Ne?
Und jetzt sind die Zeiten ja politisch und gesellschaftlich noch viel schlimmer, dass man denkt, man müsste eher, letztens noch mit Thomas Bocker drüber gesprochen, man müsste eher mal die gefährdeten psychisch Kranken wieder ins Register stecken, damit man weiß, wo sitzt wer. Aber das ist dann natürlich eine völlig irre Debatte, weil es geht genau, wie du sagst, um Versorgung und das irgendwie zu sichern und da auch die speziellen Gruppen, die Unterstützung brauchen, auch mehr zu sehen. Ne? Also das ist ja sehr, sehr schlechte Zeiten, um überhaupt irgendwas Innovatives oder Sicherndes zu installieren.
Genau. Also das ist so die eine Seite, so eigentlich die soziale Seite im Grunde genommen. Mhm. Die ist so richtig irgendwie, also abgeranzt würde ich nicht sagen, aber weil wir im Rheinland haben wir ja immer noch die SPZs. Und das SPZ Ehrenfeld, habe ich jetzt gerade nochmal gehört, ist das, was die meisten Besucher hat in der Kontaktstelle. Mhm. Ne? Also das ist einfach, es wird gebraucht.
Ein gutes Modell, ne? Und so persönlich, als du, ich meine, manchmal tappe ich mich ja schon bei den Gedanken, so hättest du ja vielleicht auch die Hälfte deines Berufslebens Podcast machen können. Oder
ja, genau.
Was ganz anderes oder so, ne? Ja. Und dann hat man sich da aber doch in diesem engen Milieu darum getrieben.
Ja, ja.
Also hat ja Spaß gemacht, aber.
Aber man hat auch viel Federn gelassen.
Ja, so, viel also Federn ist, gelassen persönlich.
Ja, also ich denke, was sich ändern müsste, wäre, dass fürs Personal, also dass es mehr Personal gibt und das Personal besser bezahlt wird und dass es bessere Möglichkeiten gibt, sich zu erholen, zu gucken. Also dass Anerkennung dafür gibt, was man an psychischer Kraft lässt, wenn man halt sich nur mit Leuten beschäftigt, die eben psychisch erkrankt sind. Auch wenn man, also gerade auch dieses auf einer Ebene sein, also auf Augenhöhe mit den Leuten, das fordert einen nochmal ganz anders heraus, als wenn man eben von oben herab aus ärztlicher Sicht sozusagen gucken kann. Ne?
Stimmt. Ja, und jetzt komme ich, bevor wir zu dem Thema Musik, was ja hier immer eine Rolle spielt, nochmal. Ja. Du hast ja jetzt, seitdem du in Rente bist, weiß ich auch gar nicht genau, vielleicht auch schon vorher, nochmal so ein ganz anderes Feld aufgemacht.
Die Pilze meinst du, oder?
Ja, genau. Erzähl doch mal, das finde ich irgendwie spannend.
Ja, ich bin wieder mehr so zum Handwerk, zur Beschäftigung mit Textilien, mit Wolle und mit Färben, mit Farben. Also irgendwie habe ich es mit den Farben so gekommen. Und das ist so ein Zweig in meiner Familie. Meine Schwester ist ja Biologin, meine Nichte ist Biologin geworden und die Vorfahren kommen irgendwie aus Thüringen und waren da Jäger und halt Natur. Freunde sozusagen. Und irgendwie habe ich jetzt, ich brauche einfach immer so einen Ausgleich. Jetzt, das hat schon vorher angefangen, bevor ich in Rente gegangen bin, dass ich mich für das Reich der Pilze interessiere. Aha. Das ist so ein weites Feld. Da muss ich auch teilweise, wenn ich in den Wald gehe, habe ich eine Beschränkung. Ich nehme 3 Pilze mit, die ich neu bestimmen kann, weil das ist richtig schwierig. Es gibt ja unheimlich viele. Und die auseinanderzuhalten und sich zu merken und so. Also es ist im Grunde wie so eine Sprache lernen und so. Und früh am Anfang habe ich dann mal 10 gesammelt und habe dann 3 Stunden da gesessen und noch länger, um die dann zu bestimmen, zu wissen, welcher Pilz ist was. Und ich bin dann, habe dann Kurse besucht, das mache ich halt gerne. Ich gehe halt gerne in die Schule. So. Das tut mir irgendwie gut. Und dann bin ich in Schwäbischen Wald, da gibt es so eine Pilzschule und da gibt es eine Frau, die Katharina Kriegelsteiner, die bietet einmal im Jahr einen Färbeworkshop an. Mhm. Und da bin ich hin und dann habe ich Wolle gefärbt mit Pilzen. Und man kann ja auch, es gibt ja auch Leute, die mit Pflanzen färben, also mit Schilf oder mit Brennnesseln oder alle möglichen Pflanzen kannst du nehmen. Und man kann aber eben auch Pilze nehmen. Ja, das ist mein neues Hobby.
Also nicht Pilze... Pilz aus Pilzen neue Medikamente machen, sondern eine Farbe.
Ja, das ist noch ein an, also bei den Pilzen, das ist genauso ein weites Feld wie die Ergotherapie genommen. Ich habe mir am Anfang so ein Buch gekauft und habe gedacht, ach, das ist ein kleines Buch, heilende Pilze. So. Und dann habe ich den bestellt und dachte, wieso kostet das 54 Euro? Ja, es war so ein großer Schinken, also so ein 2-Kilo-Werk irgendwie so. Und es gibt einiges an Pilzen, die halt heilende Wirkungen haben, entzündungshemmend, krebshemmend sind. Also da ist Deutschland, hinkt Deutschland auch hinterher, hinter Japan und China. Da ist es ein großes Geschäft und es werden Pilze auch eingesetzt dort, um Krebsbehandlungen zu unterstützen. Mhm. Also das ist total interessant.
Ja. Wir haben früher Pilze nur geraucht.
Ja, ja, genau. Da musst du natürlich aufpassen, dass du dann nicht die falschen raus irgendwie so. Das gibt es natürlich auch.
Ja,
so
klar,
Leute,
klar,
die sich damit beschäftigen und den Fliegenpilz bei was einsetzen. Der Fliegenpilz ist der Berserkerpilz. Also wenn du den einnimmst, der macht, ist eigentlich nicht nicht so tödlich, also außer du bist halt schwach dran. Der macht eine unglaubliche Adrenalinausschüttung und dann hat man ohne Ende Kräfte und weiß aber nachher nicht mehr, wo man ist, so ungefähr. Mhm. Und es gibt wohl Leute, die haben dieses Fatigue-Syndrom.
Ja, ja.
Und da war so ein junger Mann, der hat das erzählt, dass er nicht mehr richtig gehen konnte und immer schwach und müde war und die ganze Schulmedizin einmal durch hatte und da nicht mehr irgendwie nicht mehr weiter wusste. Und dann hat er angefangen, mit Fliegenpilzen zu experimentieren. Aha. In ganz kleinen Dosen, irgendwie so sich so langsam rangetastet. Und er kann heute wieder gehen.
Aha.
So,
ja.
Eigenexperimente. Ne? Ja, ja, er sagt, ja. empfiehlt es nicht ja. weiter, macht es nicht so.
Wir auch nicht.
Es ist so. Ja, also ist schon auch ein interessantes Feld.
Ja, genau. Interessant, ja. Ja, die mir fällt ein, wir hatten jetzt kürzlich Besuch aus Burkina Faso
ja.
in Köln.
Ja.
Von der Gruppe und die Frau, die war total und überall danach gefragt worden, ja. so ich sage jetzt mal tätowieren, aber ich glaube, ja. das ist der falsche Begriff.
Ja.
Und zwar hat die dann erklärt, dass ja. die hatten so wunderbare ja. Muster und Ornament ja. auf den ja. Händen und ja. auch, ich glaube, ja. auch im Hals und so.
Ja.
Und die hat dann beschrieben, die machen das auch mit Pflanzen.
Ja, okay.
Und sie konnten zwei Farben, schwarz und rot. Das waren zwei ja. unterschiedliche Blätter von Pflanzen.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Und die damit, und das hält dann ein paar Monate
ja.
so. Also
das ist
relativ
Ach,
lange,
okay,
aber eben nicht
ja.
dauerhaft.
Ah,
ne?
okay, ja.
Interessant,
ja.
das sah ja. gut aus und ja. fiel mir nur ein,
ja.
von wegen Färben mit,
ja.
mit Pilzen, Pflanzen.
Mit Pflanzen. Ja, ja, genau, ja. das ist, so, ist echt ein nettes und schönes Gebiet.
Aber du ja machst ja, du machst ja irgendwie Kleidung.
Genau, ne? genau. Ich kaufe mir weiße Wolle, die färbe ich dann und dann überlege ich mir immer erst danach, was mache ich damit. Eigentlich müsste ich genau umgekehrt machen, aber egal, es ist einfach schön, weiße Wolle in so einen Farbpott zu tauchen und dann zu gucken, wie die Farbe aufzieht. Das macht einfach Spaß.
Ja, ja.
Schön.
Ja, ja. Dann machen wir vielleicht auch nochmal eine Episode drüber, ne? Ein bisschen ausführlicher. Jetzt aber mal so zum Thema Musik.
Ja,
ne?
genau.
Wir haben ja schon mal gestreift, dass es auch
Musiktherapeutinnen
gibt
ja,
in der Szene.
Ja.
Oder ich weiß gar nicht, ob das heute noch der Fall ist. Aber ich meine, war ja eine Errungenschaft.
Ja.
Ich habe auch schon hier darüber mal erzählt. Also natürlich gibt es das noch.
Ja. Ja.
Aber meine Frage ist ja eher so, welche Musik so in deinem Leben, welche Rolle die da gespielt hat.
Ja.
Früher, heute.
Ja.
Erzähl doch mal. Das
ist die Frage, wo ich anfange. Also, weil du gerade sagtest, Burkina Faso, dann fange ich von hinten an.
Ja.
Ich fahre gerne nach Rudolstadt. Rudolstadt, da gibt es ein, früher hieß es Tanz- und Folk-Festival. Und dieses Jahr bin ich nicht da gewesen und ich habe dann nach Konzerten gesucht. So. Und was gab es denn da? Und da habe ich Aizé Vantoin gefunden, ein Mensch aus Burkina Faso, der sehr schöne, der singt auf Deutsch, das ist so klasse, lebt in Dresden und hat dort auch so einen Verein gegründet, so wie du hier in Köln, ne? so mit Unterstützung für Burkina, so ein Dorf in Burkina Faso und der macht so klasse Musik, das gefällt mir unheimlich gut, der nimmt nämlich die ganzen deutschen Singer-Songwriter, der singt Hannes Wader, der singt mit Konstantin Wecker, der singt Max Rabe und auch natürlich auch eigene Sachen, der rappt ein bisschen und es ist einfach eine total nette Musik, die ich einfach die mag ich irgendwie total klasse. Und er macht jetzt seinen Doktor in Germanistik.
Ach.
Also das fand ich so super, diese Verbindung irgendwie so.
Ja, ja.
Von da habe ich gedacht, das erzähle ich dir als erstes. Ja. Ja, Musik ist irgendwie wichtig für mich immer wieder. Also ich bin damals, als ich die Ausbildung angefangen habe, war ich viel im Jazz unterwegs. Das mache ich auch heutzutage noch. Jetzt am Samstag ist wieder Leverkusener Jazz-Tage. Da gehen wir hin zu ein französischer Akkordeonist, zum Beispiel Richard Galliano. Und jetzt weiß ich wieder, wie der Akkordeonist heißt, Vincent Perani. Das höre ich immer noch gerne. Ich habe früher Singer-Songwriter gehört, Reinhard May, Hannes Wader, auch Jean Baez, Buffy Sainte-Marie auch, Donovan. Dann bin ich in Bonn immer mit meinem Bruder zum Dudelabend gegangen. Das war halt so diese, das hieß Dudelabend, war alle 14 Tage im Rheinischen Landesmuseum. Das gibt es halt heutzutage auch nicht mehr. Habe ich Folkmusik gehört. Dann bin ich zum Jazz geschwenkt. Weather Report, Klaus Doldinger, ist gerade gestorben. Keith Jarrett, Chick Corea, Herbie Hancock. und so weiter. Und heutzutage höre ich auch gerne klassische Musik und natürlich auch Weltmusik in Anführungszeichen aus afrikanischen Regionen. So, das ist einfach, mache ich einfach gerne. Und Musik ist bei mir auch eng halt mit Tanz verbunden, also Bewegung halt, Jazz-Tanz, afrikanischer Tanz. So, da.
Ich weiß nicht, ob wir es reintun, aber die Frage fiel mir schon bei deiner bei der Vorstellung ein, weil du hast ja Winterfeld, Sano.
Ja, genau. Ja.
Und Sano kann man jetzt mal so stehen lassen, muss man nicht erklären, dann macht sich jeder so seine Gedanken darüber. Ja. Aber das hat da bei dir auch einen biografischen Hintergrund.
Ja, natürlich. Ich
weiß nicht, ob du dazu was sagen willst, aber ich fände es ganz schön.
Ja, ist spannend. Also, mein zweiter Mann ist aus Guinea und das ist auseinandergegangen, weil die kulturellen Unterschiede schon sehr groß waren. Ja, der lebt jetzt in Frankfurt und mein Sohn ist schwarz und engagiert sich in der Antidiskriminierungsszene im Grunde genommen. Ja, da bin ich auch sehr stolz drauf, so, dass er das macht. Das finde ich irgendwie sehr schön.
Und auch in Berlin, ne?
In Berlin, ja. In Berlin und Frankfurt.
Ach so.
Ja. Also mittlerweile hat er ein zweites Standbein in Frankfurt. Jetzt wechselt so ein bisschen hin und her.
Aber das heißt, du hast auch nicht nur was die kulturellen Errungenschaften, aber die Musik mit dem schwarzen Kontinent zu tun, sondern auch sehr persönlich.
Genau. Also ich bin damals halt, als ich in meiner Jugend viel in Berlin war, bei meiner Großmutter, habe ich alle ethnologischen Museen abgeklappert irgendwie so und habe mich da viel rumgetrieben und hatte da halt auch eben Interesse an eben an diesen textilen Seiten. Also da waren dann so die Verbindungen dann zur späteren Ergotherapie. Ja, und bin dann irgendwann wieder halt mehr in diese, in diese Weltregionen so geschweift. Durch Musik, durch den Kontakt zum Sanu auch. Und ich war dann einmal in Guinea. Das war dann schon irgendwie aufregend, aber auch sehr, sehr fremd. Also beides, das war, schon spannend. Und die Verbindung ist irgendwie immer noch so lose da. Jetzt mittlerweile schaffe ich afrikanischen Tanz nicht mehr, das ist einfach zu anstrengend.
Hast ja schon ein breites Spektrum von, Interessen ist vielleicht viel zu schwaches Wort von Aktivitäten im Leben hier.
Genau, das ist mein Vorteil, aber es ist auch mein Nachteil. Ich muss immer gucken, dass ich mich begrenze.
Aber ich finde es spannend. Also, liebe Jana, vielen, vielen, vielen Dank. Das fand ich jetzt ein sehr, sehr spannendes und blicköffnendes Gespräch. Und bin ganz gespannt, was du sagst, wenn du das zusammengeschnitten hörst. Also vielen Dank dafür, dass du dich darauf eingelassen hast. Das ist eine große Bereicherung hier für den Podcast.
Dankeschön.
Danke dir. Ne? Ja. Dann mache ich jetzt aus.
Dann mache ich jetzt aus, alles klar.